Ich möchte heute Morgen mit euch heute über Regen nachdenken und möchte zu Beginn der Predigt, die ich überschrieben habe mit dem Titel Ein Regenschauer ohne Regenschirm, möchte ich euch kurz von einer Freizeit erzählen. Ich darf ja jedes Jahr mit auf Freizeiten fahren. Früher habe ich das als Teilnehmer gemacht. Ich war 9 Jahre lang hintereinander auf einer Sommerfreizeit als Teilnehmer und jetzt darf ich jedes Jahr als Leiter mit auf Freizeiten. Das macht mir immer noch sehr viel Freude. Und wir waren vor ein paar Jahren auf einem großen Pfadfinderlager, ein Campore. Das sind die Treffen, wo man sich international trifft, also mit Pfadfindern aus der ganzen Welt. Und wir waren damals in Rom. Und dort gab es das große Campore. Wir haben uns vorher den Platz angeschaut, um genau zu planen, wo wir dort sein werden und wie das alles läuft. Und bei dieser Vorbereitungstour haben uns die Italiener, die es organisiert haben, gesagt, in Italien regnet es nie. Weil wir als kritische Deutsche haben so ein bisschen geschaut, ja, ihr habt ja gar kein Dach über die Zuschauer gemacht. Und wir kennen ja immer nur so Zelte oder Häuser und haben deswegen immer so kritische Fragen gestellt. Aber es wurde uns vergewissert, in Italien regnet es nicht. Da brauchen wir kein Dach über die Zuschauer. Das funktioniert schon alles so. Wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen, aber haben dann einfach ihnen vertraut. Wir als Vereinigung waren mit 65 Leuten aus Nordrhein-Westfalen dort. Und wir waren schon eine Woche vorher da. Und plötzlich hat es dort angefangen zu regnen. Das war wohl wirklich lange nicht mehr so. Ja, das stimmt schon. Es hat wirklich Jahrzehnte zu dieser Zeit nicht mehr geregnet. Aber eine Woche vor diesem großen Campore hat es richtig stark geregnet. An dem Tag waren wir in Rom zu einem Ausflug, haben uns Rom angeschaut und eine unserer Leitern ist zu Hause geblieben und sie hat irgendwann eine SMS geschrieben, es regnet hier in Strömen, ich weiß nicht, ob die Zelte stehen bleiben. Ja, wir haben uns sofort auf den Weg gemacht, sind in die Züge gestiegen und haben dann versucht, schnell wieder zurückzukommen. Zwischendurch gelangte uns eine SMS, es steht nur noch ein Zelt, wir haben 1 Meter Wasser auf dem gesamten Lager. Die Küche, wir hatten wirklich später Wasser, kurz über der Milch, ja, also im Kühlschrank, kurz über der Milch, bis dahin stand alles voll mit Wasser. Der ganze Platz war wirklich eine Katastrophe. Und letztendlich haben wir gemerkt, dass wir in eine Situation kamen, die uns herausgefordert hat. Wir kamen dann an mit allen am Bahnhof. Ich bin vorgefahren, habe mir den Platz angeschaut und wusste, auf diesem Platz werden wir die nächsten Tage nicht mehr zurückkommen können und standen in diesem Bahnhofshäuschen irgendwo in der Nähe von Rom. Ja, da haben wir viel gebetet, haben viel telefoniert und sind letztendlich von dem Bürgermeister dort vor Ort, von diesem kleinen Örtchen, in eine Turnhalle gekommen, wurden evakuiert. Und letztendlich haben wir trotzdem eine sehr, sehr gute und spannende Zeit erlebt. Und spannend ist, dass die Teilnehmer erzählt haben, dieser Moment, wo wir noch nicht genau wussten, wie es weitergeht, wo wir gemeinsam gebetet haben, das war der Moment, wo wir am meisten Gott erlebt haben. Und wo wir gemerkt haben, dass Gott uns plötzlich so eine Turnhalle geschenkt hat, die Nachbarn haben Decken gebracht und alle hatten letztendlich ein gutes Auskommen. Und nachdem wir alles in die Reinigung gebracht hatten, nach 3 Tagen waren wir wieder auf unserem Lager. Und als die 2.500 Pfadfinder kamen, war wieder bestes Sonnenscheinwetter. Und die danach kamen, haben nichts davon mitbekommen. Trotzdem ist für mich seitdem immer in Erinnerung geblieben, in Italien regnet es nie. Und so ein Stück weit auch meine Abneigung gegenüber Regen. Ich war nie so ein Regenfan. Und möchte mit euch an dieser Stelle über das Bild des Regens, was uns in der Bibel genannt wird, ein bisschen nachdenken. Und dieses Bild des Regens ist nicht so negativ, wie ich das erlebt habe in Rom, dass alles nass wird, sondern dieses Bild des Regens in der Bibel ist etwas ganz Positives. Und es ist ein Bild, wo man eigentlich, wenn man einen Regenschirm hätte, den zumachen sollte, weil es gut ist, davon nass und feucht zu werden. Ein Regenschauer ohne Regenschirm. Ich möchte mit euch in Jakobus 5, Vers 7 zuerst reinschauen und mit euch lesen, was es mit diesem Bild des Regens auf sich hat. Jakobus 5, Vers 7. Ein erster kurzer Text. Jakobus 5, Vers 7. Meine Brüder und Schwestern, wartet geduldig, bis der Herr kommt. Muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld abwarten, bis er die Ernte einfahren kann? Er weiß, dass die Saat dazu den Früh- und den Spätregen braucht. So wie also der Bauer auf den Spätregen vor der Ernte wartet, sollen wir geduldig warten und nicht müde werden, bis der Herr kommt. Das ist also dieses Bild des Regens. Ein weiterer Text, Hosea 6, Vers 3, ich lese ihn ganz schnell. So sicher wie der Früh- und Spätregen kommt der Herr zu uns und hilft uns. Immer wieder kommt dieser Regen in der Bibel vor und wird als Bild für die Zusicherung von Hilfe, Beistand, Segen und die Gewissheit, dass der Herr kommen wird, gebraucht. Nicht negativ wie bei mir in Rom mit der Erfahrung, sondern immer sehr positiv. Und das ist, hat einfach damit was zu tun, dass früher die meisten Zuhörer Bauern waren. Und das waren Bilder, die die Menschen damals einfach verstanden haben. Sie haben auf den Früh- und den Spätregen gewartet. Das war etwas Existenzielles. Da ging es nicht darum, oh, meine Sachen sind nass geworden oder ich mag keinen Regen oder ich habe meinen Regenschirm vergessen. Wenn damals der Hörer von diesen Früh- und den Spätregen gehört hat, dann ging es darum, ob seine Ernte gut ist, ob er dieses Jahr seine Familie gut ernähren kann. Und deswegen war der damalige Leser auch richtig dran an diesem Thema. Und für uns vielleicht als Background, der Frühregen fiel damals im Mittel- und Spätherbst und war notwendig für das Keimen der Saat und für den Wachstumsbeginn der Pflanze. Die Saat musste noch vor dem Beginn des Frühregens in die Erde. Und dann beteten die Israeliten, dass der erwartete Regen auch schnell nach der Aussaat kommen möge. Dann könnten die Pflanzen nämlich schon etwas wachsen und somit auch die Wintermonate gut überleben, bis der Frühling ihn wieder zum Leben erweckt. Und das war etwas, wo wirklich die damaligen Leute gebetet haben. Es ging um ihre Existenz. Und der Spätregen war notwendig, damit die Pflanze rasch zu voller Größe wuchs, kurz vor der Ernte, wo noch einmal ein kurzer, starker Regen kam oder auf den die Bauern gewartet haben. Und sie wussten, wenn der kommt, dann gibt es eine gute Ernte und sie werden ein gutes Jahr haben, sie werden Reichtum haben und können ihre Familie gut ernähren und vielleicht manches noch verkaufen. Das war dieses Bild und auch die Emotionen, die an diesem Bild des Früh- und Spätregens lagen. Und ich möchte nachdenken mit euch, was möchte uns dieses Bild sagen? Die meisten von uns sind keine Landwirte mehr und Gott wollte uns nicht nur über diese landwirtschaftlichen Dinge aufklären. Und ich möchte mit euch in diesen bekannten Text reinschauen aus Joel, wo letztendlich dieses Bild geistlich übertragen wird. Und da möchte ich mit euch drüber nachdenken. Joel 2 und da vielleicht zuerst ab Vers 23. Wenn man sich diesen Absatz anschaut, ab Vers 12, sieht man, dass dieser Prophet Joel einen Aufruf zur Buße beschreibt, viele harte Worte. Das Volk soll wieder umkehren, weil Gott dann Gnade erweisen wird. Und dann Joel 2, Vers 23, dort greift er auch nochmal das Bild des Regens auf. Und zur Verdeutlichung von Gottes Gnadenbeweis benutzt er viele, auch andere landwirtschaftliche Bilder und schreibt hier, der Herr sendet euch gnädigen Regen und sendet euch Früh- und Spätregen. Immer noch die Bildebene. Ab Kapitel 3, Vers 1 wird jetzt dieses Bild auf die geistliche Ebene übertragen. Was meint dieser geistliche Regen, wo man den Regenschirm zumachen sollte und nass werden soll? Dort steht, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen, Kapitel 3, Vers 1, über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch ich will zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden. Früh- und Spätregen kann also ein Bild sein, dass Gott seinen Segen, regnen lassen möchte. Ein toller Regen, ein guter Regen, wo Menschen von Gott geführt werden, wo sie Träume haben, wo der Geist ausgegossen wird, wo Wunderzeichen passieren. Etwas ganz Positives. Aber ich frage mich manchmal, bin ich persönlich überhaupt bereit? Wäre ich bereit für so einen geistlichen Regen? Möchte ich das überhaupt? Möchte ich so das Ruder aus der Hand geben, dass Gott mich führt, dass plötzlich etwas anders läuft? Bin ich bereit für diesen Regen? Und als ich angefangen habe, als Prediger, meine erste Stelle war damals in Dortmund und in Herne, da haben wir eine spannende Erfahrung gemacht. Wir haben damals in Herne, habe ich in einem Neugründungsprojekt gearbeitet und in Dortmund war ich für die Jugendarbeit zuständig. Und wir haben versucht, zweimal im Jahr eine Evangelisation durchzuführen. Wir haben versucht, dort mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und es war so, dass wir eine Evangelisation geplant hatten. Die Plakate waren letztendlich fertig. Wir hatten nur keine Adresse. Wir hatten noch kein Gemeindehaus und waren immer darauf angewiesen, irgendwo Räumlichkeiten zu mieten. Aber überall, wo wir sonst auch Gottesdienst gefeiert haben, war kein Platz. Alles war ausgebucht und wir wussten nicht, wo wir jetzt diese Veranstaltung stattfinden lassen können. Ich bin durch die Stadt gelaufen, habe gebetet, dachte mir, vielleicht kann man da noch anrufen, Fitnessstudio, irgendwo einen Raum, wo man sich versammeln kann. Mehr wollten wir ja gar nicht. Aber es hat diesmal nicht geklappt. Und eines Nachts hatte ich dann einen Traum. Ich habe also irgendwie etwas geträumt. Und ihr kennt das vielleicht, wenn man morgens so aufwacht. Manchmal erinnert man sich, manchmal ja auch gar nicht. Aber ich konnte mich morgens noch daran erinnern und habe irgendwie gesehen in dem Traum, wie wir in Räumlichkeiten diese Evangelisation durchführen. Und ich kannte diese Räumlichkeiten auch und habe mich so gefragt, Alex, was ist das denn? Ja, seit Wochen denkst du nur darüber nach, ist klar, dass du irgendwann anfängst, auch davon zu träumen. Ja, man beschäftigt sich mit etwas, ganz normal. Trotzdem morgens so in meiner persönlichen Zeit mit Gott, habe ich mir so die Frage gestellt, wäre ich bereit, dass Gott mir auch durch einen Traum etwas sagt? Ich habe sowas noch nie erlebt und glaube auch nicht, dass Gott nur durch Träume spricht. Aber ich habe mich so das gefragt, wäre ich überhaupt bereit dafür, dass Gott mich vielleicht so auf etwas aufmerksam machen möchte? Weil ich eher so ein Typ bin, der Dinge planen möchte, vielleicht auch selbst in der Hand haben möchte, der sich eher eine Pro- und Kontraliste macht. Und ich glaube, auch darüber führt Gott. Aber ich habe mich so herausgefordert gefühlt, bin ich bereit, dass Gott vielleicht auch durch so einen Traum mit mir redet? Ich habe mich dann entschieden, ich teste das, ich prüfe das. Ich sage nicht einfach, das ist jetzt Gottes Traum, sondern ich prüfe das. Ich habe gesagt, ich gehe da einfach mal hin. Das war so eine Art Restaurant, so eine Art Kneipe, wo ich dachte mir, warum will man da das machen? Aber ich dachte mir, warum nicht? Ich gehe da einfach, fahre da jetzt hin. Morgens, vielleicht haben die auch zu, dann soll es vielleicht nicht sein, aber wenn die schon offen haben, ich frage da mal nach, dann gucke ich mal, ob das irgendwie was zu tun hat. Ich fahre da hin, bete vorher nochmal, komme da rein und mich wundert es, dass es wirklich schon auf hatte, morgens. Sah schon da Leute am Tresen stehen, die da morgens irgendwie schon in dieser Kneipe waren und nebenan hatten die noch so einen Raum, wo man Billard spielen konnte und sich vielleicht auch versammeln konnte. Da habe ich gesagt, ein bisschen unsicher, ja, ich bin Pastor der Adventgemeinde und wir wollen gern so eine Veranstaltung hier machen. Können Sie sich denn sowas vorstellen? Da guckte sie sich mit großen Augen an. Sowas habe ich ja noch nie gehört. Und ich dachte mir, sehr schnell hier raus. Ich erzähle keinem was davon und gehe schnell wieder raus. Aber dann guckte diese Dame mich an und sagte, sowas habe ich ja noch nie gehört, dass eine Kirche mal zu den Menschen gehen will. Die Kirchen wollen doch sonst immer unser Geld und die wollen, dass man zu ihnen kommt. Aber dass eine Kirche mal hier zu uns kommen möchte, das ist ja unglaublich. Ich werde meinen Chef anrufen und ich melde mich bei ihnen. 2 Minuten später war ich draußen und dachte mir, die meldet sich bestimmt nie, dann ist die Sache auch vergessen. Es hat sich aber wirklich am nächsten Tag dieser Chef gemeldet. Ich habe den nachher kennengelernt, der war selber Moslem und hat aber am Telefon mir gesagt, ich finde das so klasse, das finde ich so faszinierend. Sie kriegen diesen Raum kostenlos und können das nutzen. Sie können da machen, was sie wollen. Ich war damals fast überfordert. Ich musste danach auch erstmal die Gemeinde dafür begeistern, dass man wirklich in so eine Restaurantart Kneipe irgendwie so eine Veranstaltung macht. Aber ich konnte die Gemeinde dafür begeistern und wir haben in dieser Woche etwas erlebt, was wir nie zuvor erlebt haben und eigentlich auch selber nicht planen hätten wollen. Wir waren plötzlich an einem Ort geraten, wo ganz andere Leute gekommen sind. An einem Abend waren dort 30 Punks, ja, die dort gekommen sind und die zugehört haben. Es war nicht immer leise, die haben zwischendurch Fragen gestellt und es war herausfordernd. Wir haben aber ganz besondere Kontakte gehabt mit Menschen. Wir durften später einen dieser Punks taufen, hat sich für Jesus entschieden. Obwohl auch nicht alles leicht mit ihm war und er auch dann irgendwann wieder von Gemeinde weg war und jetzt gerade wieder neu kommt. Trotzdem haben wir gemerkt, dass Gott uns da in eine Situation gebracht hat, die so ganz anders war, die wir uns nicht ausgesucht haben, wo wir gar nicht hin wollten. Und ich habe gemerkt, manchmal ist es dran, das Gott zuzulassen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir vielleicht mit einem Regenschirm da stehen und es vielleicht längst regnet und es vielleicht dran ist, den Regenschirm zuzumachen und diesen Regen, diese Führung Gottes, diesen Segen zuzulassen. Ich möchte mit euch nochmal ins Neue Testament schauen, weil auch dort wird von diesem geistlichen Regen gesprochen. Wenn wir reinschauen in die Apostelgeschichte, in die Predigt von Petrus, dann sehen wir, dass hier Petrus nochmal diesen Text aus Joel zitiert und damit auch ein Stück weit in unsere Zeit bringt. Apostelgeschichte 2, Vers 14. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer, und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das soll euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Es geht hier um Pfingsten. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und dann zitiert er das Ganze nochmal. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Dieselben Worte aus Joel. Joel sagt einen Regenschauer voraus und zu Pfingsten ist eine Menge passiert und wenn man das so in der Apostelgeschichte liest, möchte man selbst dabei gewesen sein. Dieser Regenschauer, da wo so viel passiert, wo 3000 Menschen getauft werden, Gemeinschaft, Anbetung, Wunder. Und manchmal denkt man doch, und wir sitzen hier, wo erleben wir so etwas? Wo ist dieser Regen heute? Wo ist dieser Regen, den Gott zu Pfingsten ausgegossen hat? Wenn wir in die zweite Predigt von Petrus schauen, in Apostelgeschichte 3, Vers 20, da erwähnt Petrus, dass nochmal eine Zeit der Erquickung komme. Tut nun Buß und bekehrt euch, damit die Zeit der Erquickung von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Man kann hier sehen, dass Petrus hier andeutet, dass auch in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, nochmal eine besondere Zeit des Segens, des Regens kommen wird. Regen als Bild für Bewegung, Erweckung, so wie es in Joel 3 beschrieben ist. Und wenn wir dazu so die Gedanken aus der Offenbarung nehmen, dann können wir wissen, dass in der Zeit, in der wir ja leben, dass dort das Evangelium verkündet wird, allen Nationen, allen Stämmen, allen Sprachen. Wenn wir das lesen, dann geht es darum, dass bevor Jesus wiederkommt, das Evangelium verkündet wird, dort etwas los ist, dass es eine Zeit des Regens ist. Und ich frage mich manchmal, müssen wir darauf warten oder kommt es bald oder ist es schon so weit? Und ich glaube, es gibt so drei Möglichkeiten, damit umzugehen oder darauf zu reagieren. Weil auch innerhalb der Adventgemeinde oder unter Christen wird damit ja auch so anders umgegangen. Ich finde, einmal gibt es so diese Möglichkeit, dass man, wenn man dieses Bild nimmt, vielleicht unter einem Schirm wartet, ja, und sagt, okay, das ist irgendwie vielleicht vorausgesagt, dann muss doch irgendwann es richtig losgehen und dann kommt die Erweckung und da warten wir jetzt drauf. Die Zeit ist noch nicht reif. Ich glaube, eine zweite Möglichkeit ist, dass man unter dem Schirm aktiv wird. Man lässt den Schirm offen und versucht, ganz viele Dinge zu tun. Und versucht und macht Aktionen und versucht, ganz viele Menschen in die Gemeinde zu kriegen, damit der Spätregen kommt. Und ich glaube, es gibt eine dritte Möglichkeit, mit diesem Bild des Regens umzugehen. Den Schirm zuzumachen und aktiv zu werden. Ich glaube, wir müssen nicht auf den Spätregen warten, um irgendwie aktiv werden zu können. Wir müssen unseren Schirm zumachen und in Gottes Realität schauen, was heute dran ist, anzupacken. Was dran ist, zu tun und zu erleben, dass Gott jetzt schon segnen möchte. Und vielleicht wir die sind, die diesen Spätregen noch nicht spüren, weil wir noch nicht bereit dafür sind. Vielleicht noch ein Beispiel, wie man auch unter dem Schirm aktiv werden kann. Ich erinnere mich auch noch gern zurück, als wir dann dort begonnen haben, in diesem Projekt, haben wir irgendwann überlegt, wir wollen jetzt die ganze Stadt, am besten, dass alle in die Gemeinde kommen und wir wollen was ganz Großes machen. Ja? Michi hat ja auch ein bisschen von dieser Zeit kennengelernt. Tirza und Michi waren ja selber mit in diesem Projekt engagiert. Und ich weiß, wir hatten immer eine Idee, wir wollen den Stadtpark mieten und wollen dort ein großes Zelt hinstellen, damit alle davon hören, was Gott Gutes zu bieten hat. Und wir waren eigentlich eine ganz kleine Gruppe und waren eigentlich auch ein bisschen verrückt, da so ein großes Zelt hinzustellen und versuchen irgendwie, dass alle Leute davon hören. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass wir dort wirklich weniger gehört haben, sondern einfach mal aktiv geworden sind und dachten, wir machen das jetzt. Für mich ist das so ein bisschen das Bild für, man kann unterm Schirm auch aktiv werden, ohne genau zu hören, was Gott sagt, was für uns dran ist. Und wir haben dort mit wenigen Leuten ein großes Zelt aufgestellt, von der Vereinigung ausgeliehen, dieses große Pfadfinderzelt, da hätten 300, 400 Leute reingepasst. Wir bauen das mit wenigen auf, schwitzen, haben Rückenschmerzen. Und dann kommt dieses Wochenende, am Sonntag eigentlich großer Flohmarkt, am Samstag im Park normalerweise immer voll was los, aber es regnet in Strömen. Wir sind nur als Gemeinde in diesem großen Zelt, es guckt kaum jemand rein und wir fragen uns, was haben wir hier gemacht? Warum regnet es jetzt? Bei Sonnenschein wären hier hunderte von Leuten. Und am Sonntag ist dieser Flohmarkt, da kommen noch ein paar Leute, aber bei so Regenwetter ist der Park auch nicht voll. Und ich kämpfe da manchmal noch mit, so, ach, das war doch so aufwendig. Wir haben so viel getan, so viele Rückenschmerzen, so viel gemacht und irgendwie hat es nichts gebracht. Ein paar Wochen später kommt ein junger Mann in die Gemeinde. Wir hatten damals schon ein Gemeindehaus gehabt und sagt, boah, ich bin hier gegenüber eingezogen, hab durchs Fenster geschaut, hab gelesen, Adventgemeinde, hab das im Internet recherchiert und will gern getauft werden. Und wir dachten so, was ist das denn? Wir bauen Zelte auf, wir ackern monatelang und dann kommt jemand und sagt einfach, hier bin ich. Und wir haben gemerkt, oder ich habe für mich gemerkt, dass es darum geht, immer wieder auch zu hören, was dran ist. Und das bedeutet für mich, den Schirm zuzumachen. Nicht unter dem Schirm aktiv zu sein, nicht einfach zu warten, sondern den Schirm zuzumachen und auf Gott zu hören, was heute dran ist für mich in meinem Leben oder auch für euch als Gemeinde in Detmold. Was ist euer Auftrag? Diese Frage ist so entscheidend, sonst kann man so viele Dinge machen, die nachher vielleicht gar nichts bringen. Ich glaube, wenn man immer wieder neu sagt, Gott, du kannst mich oder uns als Gemeinde dorthin stellen, wo du willst. Du kannst mich gebrauchen. Stell mich dahin, wo du mich am meisten gebrauchen kannst. Ich glaube, wenn man diesen Satz sagt, dann macht man diesen Schirm zu und man ist bereit. Und ich merke, ich habe selber mit diesem Satz gerungen in meinem Leben. Ich hatte immer Angst, dass Gott mich vielleicht irgendwie als Missionar nach Afrika schickt, wenn ich das sage. Gott, stell mich dorthin, wo du mich am meisten gebrauchen kannst. Und ich dachte mir immer, ich bin so ein kleiner, ich mag so Medien und sowas, ja. Und ich dachte immer, da habe ich kein Internetempfang und da kenne ich mich nicht aus und irgendwie kann ich da noch nicht leben. Wenn ich diesen Satz sage, stell mich dorthin, wo du mich gebrauchen kannst, weiß ich nicht, wo ich da hinkomme. Aber ich habe irgendwann begriffen, Gott kennt mich doch. Und Gott will doch, dass er mich gebrauchen kann. Und ich merke, dass Gott mich deshalb häufig gar nicht weit wegschickt, weil ich doch am besten häufig in meinem Umfeld wirken kann. Und deswegen kann ich diese Frage auch stellen. Und wenn Gott mich dann nach Afrika schickt, dann ist das gut für mich und für die Menschen dort. Aber wichtig ist, dass ich diesen Satz sage. Gott, du kannst mich da hinstellen oder dort benutzen, wo du willst. Egal wohin. Und ich merke, diesen Satz, wenn ich den immer wieder neu sage, dann mache ich diesen Schirm zu und bin bereit, das zu tun, was dran ist. Und versuche zu hören und mitzubekommen, was Gott möchte. Und das müssen nicht immer große Dinge sein. Das ist manchmal der eine Anruf, das klärende Gespräch, der nette Brief, weil Gott einem deutlich macht, das ist gerade dran. Schreib doch mal demjenigen mal wieder. Du hast doch lange nichts von ihm gehört und vielleicht ist es genau der Moment, wo der andere darauf wartet, etwas Gutes zu hören. Ich kann mich noch erinnern, jetzt vor 15 Jahren habe ich bei einem missionarischen Projekt mitgemacht. Hieß damals Jugend auf Achse, jetzt heißt das One Year for Jesus. Ich habe da auch meine Frau kennengelernt und wir waren ein Jahr lang in Gemeinden unterwegs und haben dort Evangelisation gehalten, haben Programme gemacht für Kinder und Jugendliche in Kindergärten und haben viele Erfahrungen gemacht. Und ich weiß noch, in unserem ersten Einsatz, das war in der Gemeinde in Karlsruhe, dort haben wir Straßenaktionen gemacht, haben Menschen eingeladen und abends sind sie in die Gemeinde gekommen. Und ich weiß noch, Claudia, meine jetzige Frau, damals kannte ich sie erst kurz, sie hat dort auf der Straße mit einer älteren Dame gesprochen. Und das Gespräch war so lang, dass wir uns alle schon Sorgen gemacht haben. Ach, was reden die denn so lange? Das kann doch gar nicht sein. Und wir haben unsere Sachen eingepackt, wir haben Musik auf der Straße gemacht, hatten Bücher, haben alles wieder in unseren Bus gepackt und die haben sich immer noch unterhalten. Und dann mussten wir los, weil abends die Veranstaltung da war. Und dann ist Claudia irgendwann in den Bus gekommen. Wir haben gesagt, ja, worüber habt ihr euch denn unterhalten so lange? Hat sie gesagt, ja, die Frau hat mir ihre ganze Lebensgeschichte erzählt. Und ich wusste auch gar nicht so ganz, was ich da sagen sollte. Und am Ende habe ich noch für die Frau gebetet, aber ich habe nicht so richtig die richtigen Worte gefunden und war so ganz unzufrieden. Und dann mussten wir weiterfahren und sie hat immer mehr erzählt, was diese Frau erzählt hat. Und da hat sie irgendwann erzählt, ja, diese Frau hat mir gesagt, die kann seit ein paar Monaten auch nicht mehr zur Arbeit gehen, weil jede Nacht weckt sie jemand und sie kann nicht mehr schlafen. Und dieser jemand hat sich vorgestellt als ein Dämon und der weckt sie und dadurch hat sie Schlafstörungen, sie hat ihren Job verloren und ist richtig in so eine Krise reingekommen. Wir hatten sowas vorher noch nie gehört und haben dann gebetet und dachten, vielleicht kommt diese Frau ja abends zur Veranstaltung. Sie ist nicht gekommen. Wir haben weiter gebetet und waren gespannt, vielleicht wenn wir auf die Straße gehen, vielleicht kommt sie dann nochmal vorbei und wir hören vielleicht oder können ihr helfen. Als wir am nächsten Tag wieder auf der Straße waren und die erste Kiste ausgepackt haben, kam diese Frau vom Weiten auf meine jetzige Frau zugelaufen, umarmte sie und sagte, vielen Dank für ihr Gebet. Ich habe seit Monaten zum ersten Mal durchgeschlafen und es hat mich niemand geweckt. Wir haben damals gemerkt, dass es nicht darum geht, tolle Worte zu formulieren. Meine Frau dachte, sie hätte alles verkehrt gemacht. Aber manchmal ist ein Gebet etwas, was etwas Großes bewirken kann. Dämonen werden ausgetrieben, so wie wir es vielleicht in der Bibel lesen, vielleicht nicht so spektakulär, aber das ist heute noch möglich. Trauen wir das Gott zu? Sind wir bereit für einen Regen, für einen Spätregen hier in der Gemeinde? Sind wir bereit loszulassen, dass andere Menschen plötzlich herkommen, die vielleicht anders sind, die anders riechen? Wollen wir das überhaupt? Ich wünsche mir, dass wir diesen Schirm zumachen, indem wir heute vielleicht auch neu sagen, Gott, du kannst mit meinem Leben das tun, was du für richtig hältst. Und dass er uns zeigt, wo vielleicht ein Gebet oder ein erster Schritt notwendig ist. Bist du bereit, den Schirm heute zuzumachen und nass zu werden? Ein spannender Regenschauer ohne Regenschirm wartet auf dich. Amen.